Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Jan Grüneberg und heute ist der Gast Yannick Schaufler. Hallo Yannick.
Hallo Jan, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Um mal vorneweg ein bisschen reinzukommen, die meisten ZuhörerInnen kenne ich wahrscheinlich von der Kurzdistanz, jetzt mittlerweile auch von der Mitteldistanz, aber vielleicht kannst du einmal sagen, wie du so zum Sport und zum Triathlon selbst gekommen bist.
Ja, das Ganze habe ich meinem Papa zu verdanken oder zu verschulden, wie man es auch immer sehen möchte. Lustigerweise er jahrelang Abonnent des Triathlon-Magazins.
Sehr gut.
ich habe mich da ganz früh informiert über jegliches Equipment und was so los ist in der Szene. Natürlich auch noch vor Social Media und Zeiten des aufblühenden Internets. Ich bin zum Triathlon gekommen übers Schwimmen, dann habe ich viel und lange Fußball gespielt, da auch schon so an Leistungsgedanken entwickelt und dann immer mal wieder so ein Triathlon gemacht zum Schnuppern. Das gab es da glücklicherweise bei uns um die Ecke und habe da sehr großen Gefallen und Freude dran gefunden und dann irgendwann auch mal so die Vereinsstrukturen aufgesucht bei uns in Ravensburg, wurde da toll beraten, toll betreut und es hat mir einfach großen Spaß gemacht, natürlich in jungen Jahren, war dann irgendwann einfach die Zeit knapp, also Schwimmen, Triathlon und Fußball war dann nicht mehr möglich, deswegen musste ich dann einer Sache den Rücken kehren und das war dann der Fußball. Ich habe dann auch jahrelang den die Jungs immer noch angefeuert und den Spielen beigewohnt, aber mich dann für den Triathlon entschieden und bis heute nicht bereut.
Du hattest ja auch dann schon früh Erfolge, zum Beispiel 2016 bist du schon deutscher Meister in der U23 geworden.
Genau, ja, also ich habe dann so die klassische Landeskader-Laufbahn habe ich durchlebt, habe mich dann irgendwann für den C-Kader und für den B-Kader auch qualifiziert und da auch war ich Teil der Nationalmannschaft, war in Freiburg am Sportinternat und habe mich danach dafür entschieden, also da mit 18, 19 Abitur gerade in der Tasche, was mache ich mit meinem Leben, diese große Frage, die sich viele stellen oder eigentlich jeder sich stellen muss, sollte. Und dann war für mich die Option A, war universitäre Karriere irgendwie voranbringen, das war mir schon, also seit ich 16 bin, hatte ich eigentlich immer geguckt, was möchte ich machen, habe mich auch total gefreut auf diese Studienzeit. Dann hatte ich mir so ein paar Unis rausgesucht, die einen guten Ruf haben. Mannheim zum Beispiel wurde auch genommen. Es gab eben noch diese Option B und das war der Fokus auf den Sport. Und da war für mich sehr naheliegend der Bundesstützpunkt in Saarbrücken, weil ich da sehr, sehr viele kannte. Ich wusste, was ich da vorfinden werde. Und das war für mich auch so ein bisschen ein gemachtes Nest. Bin dann da an den Stützpunkt. Und das war natürlich dann vor mir große Namen schon zugegen gewesen. Sehr große Namen, genau, die auch so ein bisschen ihre Spuren da hinterlassen hatten. Und hatte da eine herausragende Zeit. Und man findet da echt alles vor, was man so braucht als Sportler und in meinem Fall auch als Student. Also ich habe dann trotzdem Studien aufgenommen und Wirtschaft und Recht studiert in Saarbrücken. Auch was die Wege angeht, da sicher unschlagbar. Gerade wenn man oben am Olympiastützpunkt wohnt, das ist echt, geht kaum besser. Auch was die Physiotherapiebetreuung angeht. Man hat einen 50-Meter-Pool, man hat einen Kraftraum, eine Tatanbahn, einen Wald zum Laufen. Also das ist echt sehr, sehr, sehr cool, aber wie es immer so ist, das Leben ist, glaube ich, so in viele Kapitel zu unterteilen und das war dann eine Station, an der ich dann, wie du gerade gesagt hast, erste Erfolge feiern konnte, auch internationale Erfolge, das braucht alles Zeit im Triathlon-Sport, das ist nun mal so und konnte dann 2016 deutscher Meister werden, der U23, dann auch international die ersten Podien einfahren und so ging es dann langsam los, ja.
Du warst dann natürlich 18, 19 nach dem Abitur und hast dann auch erstmal viele Rennen in der U23 gemacht. 2020 bist du dann das erste Mal bei einem Weltcup der Elite in Karlsbad gestartet. Was weißt du von diesem Rennen noch?
erstmal weiß ich noch, dass meine Mama dabei war und sie mir dann, ich glaube, um Weihnachten rum gesagt hat, dass ich ihr wohl noch nie so leid getan hätte wie in diesem Rennen. Das war keine kluge Entscheidung damals, denn das war meine erste olympische Distanz, mein zweiter Weltcup und jeder, der so ein bisschen drin ist in der Szene, der weiß, dass die Strecke in Karlsbad, dass es die in sich hat und ich hatte da keinen Spaß an dem Tag.
Woran hat es genau gelegen?
Ich saß in einer Radgruppe, das weiß ich, allerdings war das dann auch so mit Verpflegung irgendwie, war ich noch nicht, also ist auch, ja, Verpflegung, das Technische auf dem Rad
kam also eigentlich alles, was schief
ging. Also es war wirklich, es war nicht gut.
In Kitzbühel bist du dann 2022 und 2023 Zweiter geworden, in Tangier 2022 auch Zweiter. Waren das dann so die ersten Erfolge, wo du gedacht hast, ich bin hier auf dem richtigen Weg, oder hattest du diesen Gedanken schon vorher?
Also ich muss sagen, so als ich nach Saarbrücken kam, um nochmal einen Schritt zurückzumachen, da war wirklich für mich, war ich in erster Linie tatsächlich Student und habe da halt nebenher halt noch irgendwie den Sport gemacht und hatte aber da so eine tolle Gruppe, dass mir das einfach Tag ein, Tag aus riesen Spaß gemacht hat. Und natürlich gibt's immer Druck, Erwartungshaltung von Verbandsseiten, von Förderern, Sponsoren, wie auch immer. Aber ich glaube, damals hatte ich echt eine coole Lockerheit mit drin und ja, war dann auch von Erfolg gekrönt. Denn Jahren danach hat sich das so ein bisschen ins Negative gewendet, aus vielerlei Gründen, und habe dann erstmal so ein bisschen stagniert in der Leistung, hat viel mit Verletzungen zu kämpfen und ja, war aber doch immer davon überzeugt, dass ich mehr kann und dass ich vor allem mehr will, und habe dann für mich Entscheidungen getroffen, die dazu geführt haben, dass ich für mich wieder auf dem richtigen Weg war. Und dann vielleicht, um ja noch einen Erfolg zu nennen, 2018, da musste ich mich am Knie operieren lassen, hatte mir den Meniskus gerissen, und dann echt eine coole Comeback-Story, wie sie im Bilderbuch steht, hingelegt. Also bin dann U23 Vize-Europameister geworden. Das ist wirklich so, also wenn ich an einen Moment zurückdenke in meiner Karriere, dann war es dieses Rennen, weil einfach so viel schlecht gelaufen ist in dem Jahr und einfach eine Verletzung und damals auch ein neuer Trainer, das kostet so viel mentale Energie auch, und dann war das echt so ein Tag, wo alles zusammenkam, und das ist sehr, sehr schön, ja.
Diese Lockerheit, die du angesprochen hast, glaubst du, das war einfach so jugendliche Unbekümmertheit?
Auf jeden Fall, also ich habe lustigerweise, ich habe letzte Woche irgendwas gesucht auf meinem Laptop und habe dann mein Trainingsprotokoll gefunden von 2015/16, und also das damals noch eine Excel-Tabelle, nicht wie heute auf irgendeiner Trainingsplattform, und sehr, sehr übersichtlich, und ja, da war immer irgendwie so alle zwei Wochen ein Rennen, ob das dann die deutsche Meisterschaft war, die du angesprochen hast, oder ja, bin damals ja auch noch im Junioren-Cup gestartet, deutsche Meisterschaft der Junioren, erster internationaler Einsatz in Dänemark oben, und diese Rennen waren alle gut, und wenn ich zurückdenke an diesen Sommer, also zwischen diesen Rennen war ich immer weg im Ausgang, wie man auch das immer sagen möchte. Also da war immer irgendwie ein Campusfest, immer irgendein Geburtstag mit Poolparty, und ja, ich bin mal wieder zurück zu meinen Freunden nach Freiburg gefahren für ein Wochenende, war da auch lange aus, also die Dinge, die ich mir heute gar nicht mehr vorstellen kann.
Also wirst du heute nicht mehr so machen.
Nee, kann ich auch nicht mehr, also es gibt ja doch so ein paar Rennen.
Da sind die Regenerationsphasen jetzt zu lang.
Ja, ich habe lustigerweise letztes Wochenende in Ungarn beim Weltcup, wo ich nur in betreuender Funktion dabei war, meinen Landestrainer von damals getroffen, der jetzt die österreichischen JuniorInnen betreut, und ja, der musste die auch ganz schön zu sauber machen, weil sie nachts weg waren. Da habe ich nur gesagt, da ändert sich nichts, das wird immer so bleiben. Ja, aber da hatte ich auch nur gedacht, heute kann ich das nicht mehr. Also sagen ja alle so, das wird von Jahr zu Jahr schlimmer, und das wird wirklich von Jahr zu Jahr schlimmer. Ja.
2023 hast du dann deine erste Mitteldistanz in Peniscola gemacht. Was war für dich das Besondere an diesem Rennen?
Das ist auch so eine gewisse Unbekümmertheit. Also man, ich denke, da kommen wir später vielleicht noch drauf zu sprechen, wieso ich den großen Schritt jetzt dieses Jahr gewagt habe, um wirklich da einen Schwerpunkt zu setzen auf den längeren Distanzen. Das hat viel mit den Systematiken zu tun, aber ja, auch einfach eine Druck-Erwartungshaltung, ob das Punkte sind, Platzierung, Preisgeld, wie auch immer. Und ich hatte es dann früh auserkorenes Rennen als meine erste Mitteldistanz, weil ich ich habe in meiner Kindheit sehr, sehr viel Zeit in diesem Ort in Peniscola verbracht, weil meine große Eltern da ein Ferienhaus hatten, und ja, dann kam diese Anfrage, und ich dachte, Schicksal, also da muss ich mitmachen, und war auch eben ein Feld, was sehr, sehr angenehm ist für diese Aufgabe, mit zwar sehr, sehr, also sehr, sehr guten Startern, aber in der Breite eben nicht so gut besetzt, muss man sagen. Aber ja, da hatte ich einfach von vornherein ein schönes Wochenende mit toller Begleitung. Mein Papa war da, meine Freundin war da, und bin dann auch so ganz unbekümmert da rein, weil was habe ich zu verlieren? Es verfolgt wahrscheinlich auch kaum jemand, aber so unterm Strich, wenn ich mir die Leistung heute anschaue, war das wirklich sehr, sehr gut für eine erste Mitteldistanz mit einem 1:10er Halbmarathon, was ich jetzt heute dieses Jahr noch nicht wieder geschafft habe. Also ja.
vielleicht brauchst du mehr jugendliche Unbekümmertheit.
Ich glaube wirklich, ja.
dann warst du natürlich in dem Jahr erstmal wieder auf der Sprint- und Kurzdistanz unterwegs und hast dich dann noch entschieden, am Ende des Jahres die Challenge Barcelona zu machen.
Genau.
Bist da 19. geworden. Was war da ausschlaggebend, dass du gesagt hast, das versuche ich jetzt? War das schon im Hinblick auf dieses Jahr?
Also genau, letztes Jahr stand ja eigentlich so im Zeichen der Olympia-Qualifikation. Rückblickend bin ich schon ein bisschen stolz drauf, dass ich probiert habe. Also die Vorzeichen standen nicht sehr gut, muss man sagen. Also es war schon, würde mich selber als Realist bezeichnen, das war auf jeden Fall möglich. Allerdings hatte ich eben einfach einen gehörigen Punkterückstand. Ich meine, Tim Hellwig hat bewiesen, dass man das dann trotzdem noch hat umbiegen können mit den entsprechenden Leistungen. Aber ja, ich habe alles probiert, vor allem probiert, in diese großen Rennen reinzukommen, was mir mal gelungen ist, mal nicht. Das muss man dann auch immer sich vor Augen führen, wenn man das dann mal nur schafft, ist natürlich ein ganz anderer Druck noch da, als wenn man irgendwie 8-mal im Jahr die Chance bekommt. Und ja, demnach bin ich von Wettkampf zu Wettkampf gehechelt. Teilweise habe ich 2 Wochen vorher Bescheid bekommen, dass ich dann starten darf und muss dann noch irgendwie die Reise organisieren, finanzieren, wie auch immer. Also das war nicht sehr einfach und hatte dann auch so ein paar Dinge, wo es knapp war. Also ich wäre sehr gerne im Testevent gestartet, da haben dann irgendwie 5 Punkte gefehlt und ja, satzweise in die Türkei, habe es dann noch beim Weltcup in Valencia probiert, da ein bisschen irgendwie mit dem B-Carb da rumexperimentiert, 9. geworden und danach ja schwer krank geworden, also eine Lungenentzündung mir eingefangen und damit war das ganze Projekt dann auch man muss ja sagen, dass dann leistungstechnisch konnte ich da schnell mit abschließen, weil einfach diese 3 sich jetzt qualifiziert haben, sowohl was die, also nicht nur auf dem Papier in den Punkten, sondern einfach vom direkten Vergleich deutlich besser sind, deutlich stärker sind.
Das hing dir dann auch psychisch nicht stark hinterher oder war es schon so ein Punkt, wo du enttäuscht warst, dass du diesen Traum nicht erreicht hast
oder dir erfüllen konntest? Ja, natürlich, ich habe schon ein paar Mal das Wort Erwartungshaltung genannt, also man will ja auch immer Leute so auf diese Reise mitnehmen und das sind dann Sportler, Trainer und das war ein 4-Jahres-Projekt und hat jetzt eben nicht geklappt. Das gehört auch dazu. Also es sind immer mehr, die es nicht schaffen, wie es dann letztlich dann zu den Spielen schaffen. Aber wie gesagt, damit konnte ich schnell abschließen, was mich eben gewurmt hat am Ende des Jahres, was auch dafür gesorgt hat, dass ich echt mal 2-3 Wochen wirklich in mich gegangen bin, mir Zeit genommen habe. Wie sieht denn die Perspektive aus? Also das war so anstrengend für mich. Am Ende des Jahres war es auch so, dass ich dann in der Weltrangliste auf Platz 52 stand, oder auch wenn man jetzt dieses Olympic Ranking betrachtet, in fast jeder anderen Nation hätte das gereicht für einen Quotenplatz. Deutschland haben wir eben eine sehr, sehr starke Konkurrenz, was cool ist, ohne Frage. Und natürlich steckt da auch mehr dahinter und es wurde mir auch mehr ermöglicht in meinen Anfängen und ich wurde toll gefördert, ohne Frage. Allerdings dieser Platz 52 der Weltrangliste war für mich in dem Moment einfach nichts wert, weil ich nach wie vor perspektivisch in 2024 nicht in die Rennen reingekommen wäre, die ich gerne machen wollen würde, also diese WTCS-Rennen natürlich. Gleichzeitig war das kein Kaderplatz, also dafür wäre Platz 40 vonnöten gewesen und gleichzeitig war es dann zwar so, dass ich dann ja schon im Continental-Cup eigentlich immer auf dem Podium anzutreffen war, im Weltcup eigentlich konstant in den Top 10, was cool ist und auch eigentlich was. Also es geht in die richtige Richtung, aber private Sponsoren gesagt haben, ein 4. Platz Weltcup in Chile.
Ja.
was sollen wir? Also es war wirklich so, dass fast alle Sponsoren gesagt haben, ist nicht mehr. Ich dann Gespräche geführt habe, einfach durch die Hilfe meines Netzwerks und dann so ein paar Optionen dargelegt habe und das Einzige, was interessant ist, war eben die Mitteldistanz.
Hatte ich dieser Sponsorenverlust auch irgendwie vor existenzielle Schwierigkeiten gestellt oder war das dann einfach für dich der ausschlagende Punkt, jetzt versuche ich es auf der Mitteldistanz?
Zum Glück nicht, muss ich sagen, einfach weil ich früh antizipierend reagiert habe, glaube ich. Also es war natürlich so, dass ich jetzt in Saarbrücken, das war natürlich schön, weil ich dann eine Sporthilfe genossen habe und auch im Haus der Athleten gewohnt habe für sehr wenig Geld, also viel gefördert wurde von Verbandseiten. Da bin ich dann 2018 trotzdem genannten Erfolg, schwieriges Thema, da bin ich rausgeflogen aus der Nationalmannschaft und wurde dann, da musste ich gucken. Also dann kam zum Glück ein HEP als Sponsor, der mich so ein bisschen aufgefangen hat. Und dann war ich sehr, sehr glücklich in der sehr privilegierten Situation, dass mir mein Trainer geholfen hat mit einfach vereinzelten Förderern. Wurde mal von einer Stiftung unterstützt aus dem Engadin. Und ja, so hat das gut funktioniert jahrelang. Letztes Jahr war es dann aber schon so, dass ich das schon so erahnt habe, sage ich mal, Anfang des Jahres. Und jetzt ja, Nebentätigkeiten nachgehe. Also ich betreue Age Group AthletInnen und bin in der Agentur mit angestellt, was mir beides sehr, sehr viel Spaß macht. Also es ist ja schon dieses Sportler-Dasein sehr egoistisch. Also ich wache jeden Morgen auf, wie kann ich besser werden und dann irgendwie mal einfach jemandem anderen zu erzählen, was man in den letzten Jahren erlebt hat, dem vielleicht einen kleinen Tipp zu geben oder einfach ja wirklich wo zu helfen, womit anzupacken. Das tut mir, glaube ich, auch ganz gut.
Wie ist es für dich als Profisportler noch einen Job nebenbei zu haben? Ich, der jetzt in Vollzeit arbeitet, für mich ist es natürlich schwierig, irgendwie mein Training noch in die Woche unterzubringen. Aber du, du bist ja auf dein Training angewiesen für deinen Lebensunterhalt.
Ja.
So, wie vereinbarst du das?
Ja, oft habe ich schon so, stehe ich so ein bisschen im Zwiespalt, weil ich natürlich denke, ich nenne mich überall Profi, auch meinen Sponsoren gegenüber sage ich bin Profi-Triathlet. Die Realität ist aber, dass ich schon 3 bis 4 Stunden auch was am Laptop mache jeden Tag mit dem richtigen, also ich bin sehr, sehr frei in meiner Tagesgestaltung, das ist cool, da bin ich auch sehr privilegiert und so funktioniert das eigentlich auch, aber ich denke mir natürlich schon oft, was wäre, wenn ich das nicht machen würde. Würde ich mich besser erholen, würde ich dadurch besser im Wettkampf performen und wenn es gut läuft, das ist eigentlich gar kein Thema, weil wie gesagt, das ist ja nie so, dass es wirklich ermüdend ist, sondern wenn dann unterbewusst, also ich bin da echt enthusiastisch mit dabei, also wir sind dabei eine Agentur, Radsportagentur aufzubauen für vornehmlich Creators und das ist wirklich so Startup-mäßig und man ist so wirklich, man trifft Entscheidungen, die auch Auswirkungen haben, man ist in der Organisation mit involviert und man sieht echt auch so Ergebnisse, das ist mega, mega spannend, gleichzeitig, wenn ich mit AthletInnen arbeite, das ist die haben so Tage, von denen ich gerade irgendwie schon freudestrahlend erzählt habe, so einen Tag sehen die sich auch nach und du hilfst ihnen eben auf dem Weg dahin und das finde ich auch so super erfüllend. Gleichzeitig, wie gesagt, Profi-Triathlon, wenn man dann doch irgendwie mal nach links und rechts schaut, haben das eben andere nicht und können dann vielleicht mehr rausholen oder auch nicht. Also es gibt ja auch Beispiele, wo einfach dann dieses All-In, diese Mentalität einfach nicht funktioniert hat. Für mich ist aber trotzdem die Frage dann doch schnell beantwortet, weil ich glaube, ich brauche schon so ein bisschen eine gewisse Sicherheit. Also Existenzängste im Profisport, das funktioniert nicht.
Ja,
ja.
Das ist richtig. Jetzt bist du in diesem Jahr schon bei 3 Mitteldistanzen gestartet, auf Mallorca, in Valencia und beim Ironman 73 Kraichgau. Was konntest du jetzt bisher aus den Rennen mitnehmen?
Also es war jetzt der erste Winter, also diese erste, die ich letztes Jahr gemacht hatte, die war eigentlich nicht vorbereitet. Also da war es wirklich noch so, dass ich auf dem Zeitfahrrad am Tag davor saß und bei dem Gedanken, die Flasche hinten zu greifen, wurde ich schon ein bisschen nervös. Jetzt hatte ich wirklich sehr viel Zeit auf dem Zeitfahrrad verbracht, die entsprechenden längeren Läufe gemacht, die notwendig sind. Also einfach sehr, sehr viel investiert für dieses Projekt Mitteldistanz und auch mal länger trainiert. Also das ist ja, war jetzt auf der Kurzdistanz auch immer so, dass es März hieß es, Abu Dhabi klappt in 3 Wochen und dann wirst du plötzlich aus deiner Vorbereitung gerissen und musst eben diese Chance wahren, weil die nächste kommt vielleicht gar nicht. Ja. Und da war ich einfach sehr froh zu sagen, nee, jetzt habe ich 6 Monate Zeit und dann geht's in Valencia los und das ist ja, wie gesagt, man überweist dann Ironman ein bisschen Geld, aber hat dafür eben die Gewissheit, dass man an dem Tag auch ein Rennen macht, in einem Top-Feld mit gewisser Medienresonanz, ihr wart ja auch da und ja, da ist dann viel gut gelaufen, viel sehr gut gelaufen, trotzdem dachte ich danach, der Lauf irgendwie, das hat sich im Training schon mal besser angefühlt oder ich hatte mit einer bisschen schnelleren Zeit einfach geliebäugelt. Trotzdem ist natürlich das erste Mal, dass ich in so einer Gruppendynamik vorne gefahren bin, wo einfach Zug dahinter ist, was ja unrhythmisch ist. Da lerne ich einfach noch brutal viel. Und war dann nach ein paar Tagen, wo ich mir dachte, ja, den Sprint gegen den Strattmann, wie hätte ich den vermeiden können, war das dann schon echt cool. Und dann natürlich auch daheim dieses Holzbrett da zu haben mit dem WM-Ticket noch in der Tasche, super, aber und dann echt so einen geilen Enthusiasmus, so das nächste kommt ja schon in 3 Wochen und dann machen wir es dann umso besser. Dem sollte dann nicht so sein, also da wird es dann leider schlechter. Also da habe ich dann auch wieder viel gut gemacht, aber eben auch Fehler gemacht, die in dem Fall rennentscheidend waren. Und letztlich, das hatten wir gerade schon im Vorgespräch, 3 Mitteldistanzen in 5 Wochen, das würde ich niemandem empfehlen, der das erste Mal macht.
In Mallorca bist du ja nicht ins Ziel gekommen, weil du auf dem Rad eine Zeitstrafe bekommen hast.
Genau.
Das war dann eine bewusste Entscheidung, das nicht ins Ziel zu bringen, um Körner zu sparen.
Ja, ich habe viel Häme dafür bekommen, weil das ist ja schon dieses Ironman-Mantra, es bedeutet was, einfach ins Ziel zu kommen, ohne Frage. Trotzdem bin ich Profi und muss dann einfach professionelle Entscheidungen treffen und das waren zu dem Zeitpunkt einfach nur 2 Wochen bis Kraichgau.
Ja.
Und ich war schon von dem Zielsprint da mit dem Herr Strattmann ein bisschen angenockt. Deswegen physiologisch wollte ich da kein Risiko eingehen, beziehungsweise einfach mich schonen. Ja, vielleicht zum Rennverlauf. Ich konnte als Erster aus dem Wasser steigen. Das war sehr cool. Und dann habe ich einfach schon den ersten Fehler direkt gemacht, weil der Strattmann und der Magier direkt an mir vorbei sind. Aber dann so ein bisschen gebummelt haben. Also dann dachte ich echt so, und ich bin da halt echt noch der Knirps, der Neuling, der, also wer bin ich, jetzt an den beiden dazu vorbeizufahren und das Tempo zu machen. Und habe mich da ausgeruht und dann am ersten Berg nach hinten geschaut und plötzlich waren noch 18 weitere hinter mir gehangen, weil da halt echt so ein bisschen der Zug nicht drauf war. Und dann war das echt totales Chaos. Also dann habe ich mich echt da einfach nur zurückgehalten und gesehen, wie die Karten verteilt wurden, weil in der Serpentine irgendjemand zu dicht aufgefahren ist und habe dann viel mehr Körner investieren müssen, einfach um dabei zu bleiben, bis oben am Berg. Und dann hat einer vor mir oder ein bisschen mehrere Positionen vor mir reißen lassen. Und diese Führungsgruppe, die damals 8 Köpfe aus 8 Köpfen bestand, die ist gerissen und es waren dann 4-4 oder 5-4, wie auch immer. Und ich war dahinter und der Magier hat das realisiert und vorne drauf gedrückt und dann wussten wir, okay, wir sind weg.
Ja.
Da waren es dann aber noch irgendwie 40 Kilometer bis in die zweite Wechselzone und da war bei uns total das Tempo raus und dann war ich einen Moment nicht achtsam genug, was getrunken, vorne hat kurz komplett Arbeitsverweigerung, bin aufgerollt, sehe nur noch ein rotes Licht und da kam schon der Pfiff und 5 Minuten sind lang. Also ich habe dann schon so auf dem Rad natürlich drüber nachgedacht und bin dann aber noch mitgerollt. Aber dann stehe ich da 5 Minuten in der zweiten Wechselzone und gehe mit 7,5, 8 Minuten Rückstand irgendwie. Und die Erwartungshaltung war Podium, Sieg, also nach Valencia. Und dann ist es natürlich dann schwer. Also wenn dann irgendwie noch eine Gruppe vorbeikommt und noch eine Gruppe vorbeikommt. Das Laufen hat sich, ich habe dann noch in eine Runde mich noch gelaufen, hat sich ganz gut angefühlt. Und dann dachte ich, nee, in 2 Wochen möchte ich im Kraichgau gewinnen. Und das war so zu dem Rennen. Das war natürlich nicht einfach, aber wie gesagt, so ist oft im Sport, einfach Mund abwischen, weitermachen.
Ja, du hast gerade gesagt, im Kraichgau wolltest du auch gewinnen. Da hattest du aber dann energetisch Schwierigkeiten.
Das ist irgendwie so, also du meinst mich ganz, ganz zurückhalten, was so Ambitionen angeht.
Pre-Race-Interview bei uns hast du gesagt, das Podium ist auf jeden Fall Ziel.
Also tatsächlich.
Stimmt, du hast ja zurückgehalten, du hast nicht Sieg gesagt.
Ging um den Sieg, ja. Nee, doch, ich habe es tatsächlich, kann mich erinnern, ich habe gesagt, es geht um den Sieg. Einfach realistisch umgeschaut und natürlich wusste ich, dass ein Justus sehr, sehr stark ist. Ich hatte den George Lewis auf dem Schirm, weil die Radstrecke es natürlich schon in sich hat im Kraichgau. War mir sicher, dass er da was probieren wollen würde. Andere kannte ich einfach noch nicht. Also der letztliche Sieger war mir zu dem Zeitpunkt gar kein Begriff, einfach weil ich da so neu drin bin. Und da auch wieder solide geschwommen, vorne dann auch mal Akzente setzen können, so ein bisschen auf dem Rad. Also das war eine tolle Entwicklung und dachte eigentlich auf dem Rad, nee, heute, also das sind dann so ein paar ein bisschen weggekommen, aber ich hatte echt das Gefühl, ich hatte alles unter Kontrolle und bin dann auch in die Laufschuhe und es hat sich okay angefühlt. Habe dann gesehen, dass der eine Kollege, der ein bisschen weiter weggefahren ist, noch auf den letzten Kilometern, dass der schon gegangen ist, dachte ich, toll. Und bin dann die erste halbe Runde gelaufen und dann schon die 2 vor mir gesehen und dachte mir, ja, die hole ich mir. Und von jetzt auf gleich Kilometer 5, 6 war Schicht im Schacht. Also hatte ich noch nicht. Und dann auch, man kennt das ja irgendwie aus Fernsehbildern, angehalten wie ein Frodeno und alles genommen. Und aber es war kein energetisches Problem. Es war irgendwie, ich weiß es bis heute nicht, also Motorplatzer.
Du hast dich dann noch dafür entschieden, in Kitzbühel zu starten, über die Sprintdistanz. Ich habe ja gerade schon gesagt, du bist da zweimal aufs Podium auch gekommen. War das so ein Rennen, was du gemacht hast, um dir nochmal irgendwie Sicherheit zu holen, weil du das Rennen magst?
Genau, die Idee war dann einfach, also wir hatten schon die Idee, das tatsächlich als ein bisschen blockweise zu sehen, so die Saison. Also dann, wie gesagt, diese 70-30 in Angriff zu nehmen, den Sommer über zu trainieren, aber auch das eine oder andere Kurzdistanz, Sprintdistanzrennen mitzunehmen. Und ja, war jetzt in der privilegierten Situation, dass ich nicht mehr Punkte jagen muss und mir echt so ein bisschen Rennen raussuchen konnte. Auch wegen den Olympischen Spielen dieses Jahr war mir relativ schnell klar, dass Hamburg hier klappen wird. Und ja, wollte aber trotzdem vorher noch, obwohl ich ein bisschen angeschlagen war nach Kraichgau, was mein Körper angeht, der hat da ganz schön einstecken müssen, wollte ich nochmal ein Rennen mit Gruppendynamik machen, mit hartem Anschwimmen, wo es ein bisschen enger wird. Und Kitzbühel, hast gerade schon angesprochen, ist eigentlich ein Rennen, was mir sehr, sehr gut lag in der Vergangenheit und mir auch immer sehr, sehr viel Freude bereitet. Und deswegen habe ich es mitgenommen, aber echt so ein bisschen unterm Radar. Ich bin ins Finale gekommen, überraschenderweise okay gelaufen, aber ja, doch auch Fehler gemacht. Aber ich glaube, jetzt hatte ich nochmal 3-4 Wochen, um das im Training auszubügeln und bin jetzt sehr, sehr gute Dinge für morgen hier in Hamburg.
Für alle, die sich jetzt fragen, warum Hamburg hier? Wir nehmen die Folge am 12. Juli auf. Sie erscheint erst 2 Wochen später.
Ah, okay.
damit ihr das einordnen könnt. Du bist jetzt ja schon länger von Sebastian Kienle gecoacht. Ihr kennt euch aus dem Squad von Philipp Seib, von dem du vorher ja gecoacht wurdest. Wie ist es eigentlich zu eurer Zusammenarbeit gekommen?
Ja, ich war dann Ende letzten Jahres, wie gesagt, als ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht hatte, da habe ich natürlich auch so mein Umfeld ein bisschen hinterfragt, wohnhaft in Girona, so ein bisschen natürlich schon eine sehr individuelle Linie gefahren die letzten Jahre. Und wurde, nachdem ich mit, also Philipp und ich sind Anfang letzten Jahres getrennte Wege gegangen, der Schweizer Nico Montafon hat mich dann ein Jahr betreut, der aber wirklich Kurzdistanz-Spezialist ist und ich, wie gesagt, dann doch die Idee hatte, den Wunsch hatte, diese längeren Distanzen anzugehen. Und ehrlicherweise hatte ich mir Anfang letzten Jahres dann schon gedacht, als es mit Philipp auseinanderging, der Sebi, irgendwie, also immer wenn, wir waren schon häufiger zu zweit auch im Trainingslager und ja. Es war immer echt cool und ich hatte immer das Gefühl, dass er mir zwischen den Zeilen beziehungsweise zwischen den Trainingseinheiten einfach enorm viel mitgibt und ich meine, heute mit der ganzen Demokratisierung des Triathlon-Fachwissens, also jeder weiß, was die Norweger machen, jeder weiß, was in Großbritannien trainiert wird, sag ich in Anführungszeichen, schenkt sich das nicht mehr so viel, aber trotzdem ist ja die Frage, wieso gewinnen die einen die Rennen und die anderen nicht. Und ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass mir der Sebi einfach mit seiner Vergangenheit im Triathlonsport, dass er mir da enorm viel mitgeben kann, was das Thema betrifft, Rennen gewinnen. Und so hatte ich ihn dann angerufen im Herbst und ihn gefragt. Er hat um Bedenkzeit gebeten und ja, sah erst eine sehr, sehr große Verantwortung und dachte erst, er würde dem nicht gerecht werden können. Zu meinem Glück hat er sich doch dafür entschieden, das Projekt mit mir anzugehen. Und wir lernen. Wir beide, also ich meine auch, dass ich mit 27 jetzt in einem Alter bin, wo ich auch selbst Verantwortung übernehme für mein Training. Ja. Also natürlich ist er mein Coach, er ist der Boss, aber trotzdem bin ich willens und darf auch da ein bisschen was einfließen lassen, jetzt gerade im Hinblick auf die Vorbereitung hier für Hamburg, was eine Kurzdistanz ist, wo, glaube ich, seine letzte doch ein paar Jährchen her ist.
Das ist gerade schon angesprochen, ist auf jeden Fall ein Coach, der sich mit Gewinnen auskennt. Wie ist das, so einen hochkarätigen Trainer zu haben?
Es ist natürlich, ich habe mich da früh mit befasst, wie das denn werden könnte. Und vielleicht um eine Parallele zu ziehen, wir hatten vor ein paar Jahren in der Nationalmannschaft einen Faris Al-Sultan angestellt als Bundestrainer. Und das war, also daran musste ich denken, weil es war dann schon so, dass ich zum Beispiel mein erstes WTCS-Rennen gemacht habe in der Staffel in Montreal und ich totale Ruhe hatte vor dem Start, weil die ganzen Kameras auf den Fahrer gerichtet waren. Und natürlich, ich meine, das ist ja alles impressionistisch, was wir machen als SportlerInnen. Natürlich genießt man diese Aufmerksamkeit auch, aber in gewissen Momenten ist man auch ganz froh, wenn die irgendwie bisschen abgeschirmt werden kann. Und ja, jetzt hatten wir das erste Mal so ein Erlebnis im Kraichgau zum Beispiel, wo ich ja doch, wie ich sagen, in der Favoritenrelle da reingegangen bin. Aber ich habe ja nur gesagt, ich möchte eben den Sieg mitspielen, weil ich das von euch gefragt wurde. Also man hatte mich auf jeden Fall auf dem Schirm. Gleichzeitig war es so vor Ort, dass der Sebi halt da war und da so ganz viel davon abgefedert hat, was angenehm ist. Ja, trotzdem auch, du stellst mir jetzt die Frage, also es ist natürlich ein Charakter, der den Sport geprägt hat die letzten Jahre und deswegen redet man darüber und berichtet darüber, aber ich finde, es ist keineswegs negativ.
Nee, vor allem ist es ja eigentlich auch für dich gut, weil du dadurch ja vielleicht auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommst.
Auf jeden Fall, ja. Also ich habe gerade gesagt, dass ich vielleicht, oder ich habe es gerade erahnen lassen, dass ich vielleicht nicht der Typ bin, der das jetzt Tag ein, Tag aus braucht, aber so in gewisser Weise auf jeden Fall, ja.
Im Hinblick auf Sponsorensuche?
Im Hinblick auf Sponsorensuche, läuft natürlich viel über, man kennt jemanden, aber da habe ich jetzt noch nicht die Karte Sebastian gespielt, nee.
Was konntest du denn bisher jetzt aus eurer Zusammenarbeit so mitnehmen?
Also natürlich hat sich jetzt einfach so, was die Trainingsinhalte ein bisschen was geändert, also es sind jetzt mehr längere Geschichten, es sind mehr...
Das wäre die nächste Frage gewesen.
Genau, also ich habe schon, ich habe jetzt doch ein paar Trainingsschulen durchlaufen und wo ich mich früh von freigemacht habe, ist so dieses Mann gegen Mann im Training, also ich bin natürlich schon sehr ehrgeizig und hatte oft das Bestreben, einfach auch meine Trainingskollegen irgendwie abstellen zu wollen, was natürlich totaler Humbug ist, aber ja, deswegen habe ich dann mich dafür entschieden, einfach das individuell zu machen und da auch sehr viel über mich selbst gelernt, weil sobald keine Trainingskollegen mehr da waren, waren es Zahlen, war es der Radcomputer, gegen den man irgendwie trainiert ja. hat, wobei Training und Rennen bestreiten natürlich zwei Paar Schuhe sind und ja, genau deswegen hatte ich da, also habe ich da viel gelernt und ich weiß gar nicht, was, ich bin mir jetzt gerade an den Fragen entfallen,
was du bisher mitnehmen konntest.
Was ich da mitnehmen konnte. Ja, das ist eben, dass man sich, genau, darauf wollte ich hinaus, dass es eben nicht nur die Zahlen sind,
ja.
dass es vor allem diese Konstanz ist, dass man auf seinen Körper achten muss. Also das ist auch nicht was mir Philipp immer beigebracht hat, dass die Gesundheit an oberster Stelle steht und dass es eben nicht um die den Wochenlaufkilometerschnitt geht am Ende des Tages, dass es weiterhin wichtig ist, auf die Technik zu achten. Jetzt natürlich das Thema Aerodynamik, wo der Semi mir echt toll beraten zur Seite steht und auch diese ganze Dynamik auf der Mitteldistanz. Ich kann mich gut daran erinnern, wie wir auf Fuerte im Trainingslager dann abends nochmal das WM-Rennen aus Finnland geschaut haben, einfach weil ich sehr nervös war vor diesen ersten 70-30. Also muss ja wirklich unterscheiden zwischen herkömmlicher Mitteldistanz und 70-3 mit jetzt auch Race Ranger. Also wo darf man einscheren, wo darf man nicht einscheren? Darf ich, wenn jemand überholt, auch noch überholen? Also das sind alles Fragen, die da gibt es zwar ein Regelwerk, das ist aber wird oft sehr schwammig
ausgelegt. Das ist unterschiedlich ausgelegt.
Ja, genau, sagen. Genau. Und ich habe jetzt ja auch ein bisschen blöde Erfahrungen machen müssen, ja. Dahingehend, aber dahingehend lerne ich am meisten gerade.
Du hast das Training schon angesprochen. Wie hat sich dein Training seit eurer Zusammenarbeit verändert? Oder warst du schon auf der Kurzdistanz eher so der Typ, der viel Volumen geschrubbt hat? Oder war das eher sehr spezifisch, was du da trainiert hast?
Genau, also was früher 2 Stunden waren, sind jetzt 3 Stunden auf dem Rad. Denke, das ist einfach auch jetzt eine natürliche Entwicklung. Wir machen nach wie vor viel Intervalltraining, allerdings nicht mehr so polarisiert, wie es mal war. Also ich hatte, das war meinem Stoffwechsel geschuldet. Also der war einfach nicht auf der Höhe, vermutlich auch durch vieles Gruppentraining einfach in meinen frühen 20ern, wo ich einfach oft nicht die richtige Intensität getroffen habe. Ja. Und deswegen haben wir das sehr, sehr polarisiert ausgerichtet, jahrelang. Das galt es aber so ein bisschen zu besänftigen im Hinblick auf die Mitteldistanz. Also meine Dauerläufe sind einfach jetzt ein bisschen flotter wieder, auch einfach wegen des Stoffwechsels. Aber ansonsten glauben wir nach wie vor, beziehungsweise man darf ja unterscheiden, wenn man jetzt für die ganzen Triathlon-Training-Freaks da draußen, also uns die Idee ist ja schon so, das Potenzial groß zu machen über viel Grundlage und High-Intensity-Training da noch so als Kirsche der Torte. Und dann wirklich das Potenzial auszuschöpfen über dieses klassische Schwellentraining. Das habe ich im Gegensatz zu anderen auch auf der Kurzdistanz so gemacht und das hat auch funktioniert. Für die Mitteldistanz ist es natürlich der herkömmliche Way to go. Also zyklisch und nicht antizyklisch. Und das machen wir nach wie vor so, dass wir auch jetzt gerade, deswegen passen diese Kurzdistanzen gut rein, wieder aufbauen für Mitteldistanzen im September, wo wir jetzt gerade sehr polarisiert agieren. Nächste Woche geht's nach St. Moritz ins Trainingslager und da wird dann wieder klassisch LT1, LT2 und bis es mir zu den Ohren rauskommt.
Also bist du gerade eher in so einem Block, wo du nochmal einen Fokus auf Schnelligkeit legst und dann nochmal jetzt dann in St. Moritz auch im Trainingslager nochmal auf Stoffwechselverbesserung, Fettstoffwechselverbesserung zielst?
Genau, also Stoffwechsel geht ja immer so ein bisschen miteinander einher, würde ich sagen. Jetzt bin ich einfach ein paar Wochen sehr, sehr viel Rad gefahren und jetzt haben wir geguckt, dass man das noch so ein bisschen auflockern über 3x3 Minuten auf dem Rad, 4x4 Minuten auf dem Rad. Nochmal, im Schwimmen ist bei mir eh so, dass ich mit einer Gruppe schwimme in Ungarn, wo es oft auf die Mütze gibt im Sinne des VO2-Trainings. Also das läuft eigentlich immer mit. Aber im Laufen nochmal die Schwierigkeit, jetzt einfach die Motorik nochmal ein bisschen auf Vordermann zu bringen, weil ich eben jetzt sehr, sehr viel im Bereich 3.10 bis 3.15 gelaufen bin, das mich aber morgen vielleicht auf Platz 55 bringen wird. Deswegen haben wir ganz klassisch mit 200ern, 400ern da jetzt wieder gearbeitet. Und das ist auch so ein was, wo ich mitgehe bei Sebi im Training, also dass wir das nie vernachlässigen. Also auch jetzt in der Vorbereitung für Valencia war es immer so, auch wenn ich mal eine Zeit lang zwar mehr Volumen gemacht habe im Laufen, dass es immer diese klassischen Strides gab, immer mal wieder kurz was bergan, also dass ich nie irgendwie diese Schnelligkeit ganz aus dem Fokus verliere.
Dein Fokus liegt ja jetzt natürlich auf den längeren Distanzen. Liebäugelst du trotzdem noch mit einer Olympia-Quali für Los Angeles 28 oder hast du mit dem Thema jetzt abgeschlossen?
Ich habe noch nicht damit abgeschlossen. Ich hatte das Gespräch auch mit Sebi darüber. Also morgen, das fühlt sich so ein bisschen an wie das Ende eines Kapitels, wenn ich ehrlich bin. Auf der anderen Seite kann es mich auch Lügen strafen und es kann in jede Richtung ausschlagen morgen. Hier ist natürlich traumhaft, weil man einfach ein tolles Team im Rücken hat, das ist eine tolle Stimmung, ist eine mediale Aufmerksamkeit, genauso wie es sein soll. Ich meine, der Kurzdistanz-Triathlon, der hat auf jeden Fall großes, großes Potenzial, gleichzeitig auch seine Tücken. Ich genieße die Freiheit auf der Mitteldistanz. Ich glaube tendenziell, dass mir die Mitteldistanz mehr liegt, weil ich einfach doch, glaube ich, sehr gut einordnen kann, was mein Körper mir für Signale gibt und dann auch eher je länger es wird, noch dann einfach standfest bleiben kann. Das hat sich schon früh abgezeichnet und eben auch vielleicht ein bisschen die Aggressivität missen lassen, die auf der Kurzdistanz erforderlich ist. Deswegen, ja, also sag niemals nie. Für jetzt habe ich dem Sebi das totale Commitment für die 70.3-Distanz gegeben. Da gibt es natürlich auch tolle Entwicklungen mit einer PTO-Serie. Ja. Gleichzeitig sind es 4 Jahre bis Los Angeles und wie gesagt, so ganz loslassen kann ich noch nicht. Nee.
Du hast ja gerade schon bei deiner Vorstellung gesagt, dass du an der Uni Saarland Wirtschaft und Recht studiert hast. Du bist gerade auch noch im Masterstudium, also noch mitten dabei. Du musst, glaube ich, noch deine Masterarbeit schreiben.
Genau, ja.
Kein Druck.
ich mach sie fertig, Mama.
War das immer ein Plan von dir, dir auch schon direkt mit Schulende eine zweite Existenz neben dem Sport aufzubauen?
Ja, auf jeden Fall. Ich war wirklich sehr früh sehr interessiert, was so Studienfächer angeht und habe auch einfach, liegt natürlich nahe, Sport zu studieren, wenn man so viel Sport macht. Ich finde, das wäre dann irgendwie doch ein bisschen zu viel, weil man beschäftigt sich ja Tag ein, Tag aus einfach mit der Thematik Sport. Und deswegen habe ich auch früh andere Interessen entwickelt, Politik, Wirtschaft und auch Recht. Also ich hätte gern Jura studiert, fand es aber in Deutschland ein bisschen abschreckend mit dem Staatsexamen und habe mir auch sagen lassen, das sei nicht so gut vereinbar mit dem Sport. Da sage ich
das
jetzt.
Das habe ich auch gehört.
Ja, da sage ich jetzt rückblickend irgendwie eigentlich schade, dass man da so, also es war in meinem Fall jetzt schon so eine Situation, wo ich einfach des Sportes halber Einbußen hingenommen habe, was die meine Karriere danach angeht, die ja doch bedeutend länger sein wird. Aber trotzdem, glaube ich, habe ich da doch eine gute Entscheidung getroffen, indem ich das so ein bisschen, also diese Zivilrechtsscheine gemacht habe und dann aber doch einen großen Teil auch Wirtschaft studiert habe und finde es einfach auch super spannend und gleichzeitig auch der Realist in mir und auch jetzt mit ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Jahren Abstand, es gibt einem schon enorm viel, wenn man diese, also ich habe mein Zeugnis bekommen zu Corona-Zeiten im Jahr 2020, die Bachelor-Urkunde, also keine zeremonielle
die gab es bei mir tatsächlich auch nicht, also.
Ich hatte keinen so einen coolen Hut auf, kein Mantel, ich hatte nichts, ich habe einfach dieses Blatt Papier gekriegt, habe nur noch zu meiner Mama gesagt, das war ganz schön viel Arbeit für so ein Blatt Papier, aber dieses Blatt Papier, das gibt einem doch schon ganz schön viel Sicherheit, weil ich einfach, ich hatte die eine große Verletzung angesprochen, hatte eine weitere große Verletzung, nur just 2 Jahre später, und in dem Moment war das einfach viel, viel einfacher. Also es war tatsächlich die gleiche Verletzung, also ich habe mich in beiden Knien operieren lassen müssen, beides Mal am Meniskus, und das erste Mal war das wirklich sehr, sehr, sehr schwierig, und das zweite Mal konnte ich das doch viel, viel lockerer irgendwie aufnehmen, weil ich eben wusste, es gibt einen Plan B, und der ist einfach Arbeit zu gehen, ja.
Du hast mir gerade im Vorgespräch erzählt, dass du mal ein Essay für die Wirtschaftswoche geschrieben hast. Erstmal, wie kam es dazu und wie wichtig ist es für dich, neben dem Sport noch eine andere Tätigkeit auszuführen?
Das Schreiben kam irgendwann einfach natürlich. Also ich weiß nicht, ich habe früher mal vom baden-württembergischen Triathlonverband den Blog unterhalten dürfen oder da ab und zu was geschrieben. Und ein Kollege hat dann mir so ein bisschen Mut eingehaucht und mir gesagt, hey, das ist richtig gut und mach das doch mal mehr. Und ja, das hat tatsächlich echt so ein kleines Hobby draus entwickelt. Ich hatte eine Zeit lang auch viel Zeit in Heidelberg, damals noch alleine wohnt und Corona, und ihr habt da auch sehr, sehr viel gelesen, mich mit Literatur beschäftigt und dann auch irgendwie selber mal in die Tastatur gehämmert, und so ging das los, und natürlich sind es dann auch, also ich finde es einfach einen total faszinierenden Prozess, das Schreiben, weil er einfach, es ist ein leeres Blatt und plötzlich steht da was, und was steht da, also das sind dann immer diese Themen, die einen irgendwie bewegen, die einen aufwiegen, und durch mein Studium war das eben auch viel Wirtschaft, und das war im Rahmen eines Wettbewerbs der Wirtschaftswoche. Ich glaube, das wurde im kleinen Kreis dann auch veröffentlicht, aber war einfach so gar nicht mit der großen Intention, da jetzt irgendwie das auch mal beruflich machen zu wollen. Aber
jetzt hast du mir gerade meinen eigenen Beruf schmackhaft gemacht.
Ach so. Genau, ja.
Auf LinkedIn bist du auch sehr aktiv, nicht nur mit sportlichen Beiträgen, sondern auch ja mit gesellschaftlichen Themen. Wie wichtig ist dir dieser Austausch über solche Themen?
Ich finde, also LinkedIn ist ja eigentlich so eine Karriereplattform, aber trotzdem wird es ja hin und wieder auch genutzt für was Politisches, und so eine Politisierung, die kam bei mir auch erst sehr, sehr spät. Ich meine, wir hatten ja lange eine Merkel-Regierung, wo es einfach auch nicht so viel Oppositionelles zu diskutieren gab, und trotzdem durch Corona, durch einen Krieg jetzt, ist es bei mir stetig mehr geworden. Und ich habe bei mir so im Freundeskreis, also da ist natürlich auch so, ich glaube, da kannst du wahrscheinlich auch ein Lied von singen, du hast mir auch erzählt, du bist von Köln nach Hamburg, also dieser enge Freundeskreis, der sich irgendwann mal entwickelt hat, bei mir gerade im Internat, da wohnt jetzt der eine in London, der nächste in Berlin und noch einer in München, ja. Das ist schwierig, aber so in meinem Umfeld, das ich so tagtäglich um mich habe, da hatte ich so ein bisschen Personen vermisst, mit denen ich sowas Politisches diskutieren kann, und klar, ein paar habe ich, aber trotzdem fand ich da LinkedIn einfach eine schöne Möglichkeit, da sowas zum Besten zu geben. Und ich meine, meine Generation, der wird oft nachgesagt, wird vieles nachgesagt, aber ich glaube schon, dass sehr, sehr viele auch das Bestreben haben, irgendwie die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und wenn ich damit nur 2 Menschen davon irgendwie überzeugen kann, sich mal ein Buch zur Hand zu nehmen oder in diese Thematik mal ein bisschen mehr einzusteigen oder Dinge zu hinterfragen, Ideologien hinzuhinterfragen, dann war es das schon wert, ja. Ja.
Ist es dann dir wichtiger, Geschehnisse mit deinen Posts einzuordnen oder auch deine persönliche Meinung dazu kundzutun?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich finde doch, glaube ich, finde es wichtiger, Dinge ins große Ganze einzuordnen. Also so im politischen Betrieb wird ja einfach viel, Dinge werden gesagt, um mich selber in eine bessere Position zu bringen. Das ist Politik, also Parteiarbeit funktioniert nicht anders, und man findet ja eigentlich für alles und jeden Argumente, und trotzdem wenn man nicht eben in so einer wenn man nicht parteiisch ist, dann hat man eben die Möglichkeit, das auch im großen Ganzen zu betrachten und so vielleicht Dinge anders zu bewerten und so vielleicht auch Menschen ja zum Nachdenken in gewissen Themenpunkten zu bewegen.
Ja. Es wird ja immer gesagt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber manche sagen, Sport und Politik sollten nicht miteinander vermischt werden.
Wie wichtig empfindest du das, dich als Sportler auch auf einer Plattform, die du ja hast, auf dieser Plattform über solche Themen zu sprechen?
Ja, Politik ist natürlich dann immer ein sensibles Thema. Also ich meine, weiß jeder, sobald es irgendwie im Freundeskreis, im Familienkreis um Politik geht, da ist einfach die Gefahr groß, dass da einfach Meinungen so weit auseinandergehen, dass diese Freundschaft nicht mehr weitergeführt wird. Aber ich würde so weit gehen und sagen, dass Sport immer politisch ist. Mhm. Also ich habe jetzt natürlich eigene Erfahrungen gemacht, wo ich das hautnah erlebt habe, wenn es um Verbände geht, wenn es um irgendwie auch Weltverbände geht. Wir hatten jetzt just die Thematik mit den Russen, die nicht zugelassen sind, gerade bei Wettbewerben. Also es schwimmt immer mit und es ist auch, finde ich, wichtig, dass man darüber spricht. Also sich da, das ist sonst das gleiche Argument zu sagen, ach, mit meiner einen Wahlstimme kann ich ja eh keinen Unterschied machen. Ja. Man muss drüber reden und es ist auch, sollte auch nicht negativ bewertet werden, wenn Leute sich da politisch äußern. Also das finde ich echt schlecht, ja.
Ja. Neben den politischen Themen geht es bei dir auch immer wieder über den Klimawandel, der uns natürlich alle betrifft. Gerade als junger Mensch oder wir als junge Menschen, die Auswirkungen irgendwie hautnah mitbekommen, kannst du deinen Beruf mit deinem Gewissen vereinbaren, gerade weil du als Profisportler auch viel reisen musst?
Hatte ich lange Probleme, gerade in der Phase, wo ich wirklich den Weltranglistenpunkten hinterhergereist bin. Also das ist natürlich schon absurd. Also ich hatte irgendwann in Heidelberg auch ein Umfeld, was nicht so tief da drin war. Und ich habe zum Beispiel diese Super League-Serie mal mitmachen dürfen im Jahr 2021. Und dann lernst du Leute kennen und erzählst denen, dass du jetzt gerade aus Jersey kommst und übermorgen nach Malibu fliegst. Und das ist natürlich komplett absurd, ja. Ist natürlich auch nicht die Regel, aber natürlich, wie du gesagt hast, es geht mit unserem Sport einher und man kann sich auch da nicht gegen sträuben, also das ist, wie es ist. Das als Argument zu nutzen, finde ich allerdings zu einfach, finde ich ein bisschen zu kurz gedacht. Ich beschäftige mich viel mit dem Thema, also jetzt gar nicht irgendwie im geografischen Sinne, so was passiert, wenn da jetzt noch drei Eisplatten schmelzen und wie können wir das verhindern? Sind es 1,5 Grad, sind es 2,5 Grad? Gar nicht das, aber ich finde viel, viel spannender, was von politischer Seite eben passiert und das ist so ein bisschen, das kommt mit dem Kapitalismus einfach einher, glaube ich, dass es wird ja alles in die Eigenverantwortung jetzt gegeben. Also es sind jetzt ja immer wir, ich bin jetzt ein Schelm, weil ich eine Plastikgabel benutze und keine Holzgabel. Und gleichzeitig, wenn man sich aber ein bisschen damit beschäftigt, weiß man eben, in welcher Höhe der Staat jährlich klimaschädliches Verhalten subventioniert. Also ob das ein Dienstwagenprivileg ist oder. Dann denke ich mir kurz, nee, das kann euch total bums sein. Also ich habe, mein Hebel ist viel zu klein. Mein Hebel ist viel, viel zu klein. Und wenn wir das wirklich ernst nehmen und darauf uns verständigen, demokratisch, dass wir da was gegen machen wollen und wir müssen, also es gibt eigentlich gar keine Alternative, dann müssen wir das politisch regulieren, dann muss mein Flug teurer werden, dann muss das Benzin teurer werden. Also solche Maßnahmen, weil ich als Einzelner natürlich, ja, gibt's dann auch die Diskussion, wir in Deutschland sind ja nur für 2% verantwortlich, aber ja, gleichzeitig haben wir als pro Person, pro Kopf einen viel, viel höheren Verbrauch und wir haben einen globalen Süden, der jetzt da auch mal, der will auch mal ein Auto fahren, der will auch mal irgendwie ein bisschen Spaß haben im Leben. Also das sind alles so Thematiken, wo ich denke, so ich als Einzelner schwierig und ja, das habe ich dann schon irgendwie als Argumentation für mich gefunden, zu sagen, ja. Es ist eigentlich okay, oder es ist natürlich nicht okay. Also so, Fliegen macht ja auch keinen Spaß. Also es ist ja nicht so, dass ich nach Palermo in die Oper fliege, sondern ich fliege halt nach Südamerika, um irgendwie Weltranglistenpunkte zu holen.
Machst du dann aktiv noch was für den CO2-Ausgleich zum Beispiel von so Flugreisen?
Nein. Also natürlich guckt man, wo man kann, dann schon. Also wenn ich jetzt von Budapest zu meinen Eltern über Weihnachten fahre, dann könnte ich das im Auto machen, aber es gibt auch eine tolle Zugverbindung. Also das ist ja auch so in Deutschland, wenn es tolle Zugverbindung gäbe, dann würden auch nicht so viele Leute Auto fahren. Das ist ja liegt so nahe. Aber so kann man natürlich schon Entscheidungen treffen, die dem gerecht werden. Ein bisschen einfach jetzt irgendwie Ausgleichszahlungen oder dieses Kästchen, was da immer angeboten wird. Das mache ich nicht.
Ja. Du hast die Reisen schon angesprochen, dass es natürlich nicht die Regel ist und man das ganze Jahr unterwegs ist, aber es ist ja trotzdem irgendwie was Besonderes am Beruf, als Profisportler. Gibt es für dich noch was anderes und Besonderes am Beruf als Sportler, beziehungsweise bei dir ja eher als Halbtagsjob?
Ja, ja. Also der Reisende ist natürlich riesen Privileg. Also ich habe jetzt auch mal 2 Jahre lang, also in den letzten 3 Jahren habe ich in 3 verschiedenen europäischen Ländern gelebt und das macht total viel mit einem. Also vor allem, wenn die halt doch irgendwie politisch ein bisschen anders ticken und was die Mentalität vor Ort angeht, das also wirklich ist dann auch was anderes, wie irgendwie in die Türkei zu fliegen, da 3 Wochen in einem Hotel zu verweilen oder wirklich wo zu leben. Also das hat mich brutal geprägt, aber dann auch einfach, auch wenn es Kurzzeitreisen waren, in Länder, die sehr exotisch sind oder in die man einfach ohne den Sport niemals gereist wäre. Also gerade angesprochen, das Rennen 2018, das war wahrscheinlich so, also nach Israel als Deutscher, für mich in jungen Jahren sehr, sehr spannend und war auch ein bisschen nervös, habe ich vorhin ein bisschen, also auch einfach aus Interesse belesen, finde ich eigentlich generell, dass man das machen sollte, wenn man irgendwo hinreist, was passiert denn da so? Ich weiß noch, wie ich in Chile, da habe ich mit dem Besitzer des Airbnbs gesprochen und auch mal so gefragt, wieso geht's Chile besser als Kolumbien und einfach solche Geschichten, aber genauso wie da in Israel, das war einfach so eine tolle Erfahrung und gleichzeitig aber auch eine erschreckende Erfahrung, weil in der nächsten Woche ein Wettkampf in Jordanien stattfand und wir dann nochmal den krassen Kontrast schon an der Grenze zu spüren bekommen haben. Also da haben wir gemerkt, das ist prekär, die Lage, und hat sich jetzt ja leider ins Negative nochmal gewandelt. Und das waren wirklich so Dinge, wo ich dachte, ja, man hat schon viel in Deutschland, gleichzeitig könnte man aber aus dem viel nochmal was Besseres machen, wenn man das irgendwie vielleicht gerechter verteilen würde. Also das sind dann, da hängt ganz viel mit dran, aber wirklich mal einfach in andere Kulturen einzutauchen, ist sehr, sehr speziell. Wenn du mich jetzt fragst, unabhängig von dem Reisenden, was das natürlich besonders macht, ist das wirklich jeden Tag an mir selbst zu arbeiten. Ja. Also in jeglicher Hinsicht, das ist natürlich schon ein Selbstoptimieren von morgens bis abends, auch gefährlich, also man läuft auch Gefahr, so ein bisschen in der Spirale einzutauchen. Also du siehst hier kein Hubband, kein Ring, also da hört es bei mir auf. Also, aber natürlich, man will schneller werden, man will besser werden, und das ist natürlich was, was dann auch andere Aspekte mit sich bringt, wie Zeitmanagement, wie eine gesunde Lebensweise an sich. Und ich glaube, das sind dann eher die Sachen, die so ein bisschen, die zwar Teil des Kosmos sind, eines Profi-Triathleten, aber von dem man dann auch zehren kann danach.
Ja. Hast du jetzt, natürlich bist du jetzt erstmal auf den längeren Distanzen unterwegs, aber hast du jetzt als Sportler selbst schon irgendwie kurzfristige und langfristige Ziele gesetzt?
Also wir haben gesagt, wir machen das Projekt Weltmeisterschaft. Das ist natürlich dieses Jahr ein sehr, sehr großer Aufwand mit Neuseeland und sehr, sehr spät im Jahr, aber für mich haben einfach die positiven Gründe überwogen, und deswegen ich finde es immer spannend. Ein guter Freund von mir war Marathonläufer, und da war es immer so 2 Tage im Jahr, also ein Frühjahrsmarathon, ein Herbstmarathon, und das so zu verfolgen und dieses Tag ein, Tag aus, Woche für Woche, das hat mich immer total fasziniert, einfach für diesen einen Tag, und das haben wir auf der Kurzdistanz nicht so wirklich. Also der Weltmeistertitel wird über eine Serie vergeben, man hat natürlich eine Europameisterschaft, aber trotzdem ist man eigentlich gezwungen, ja doch auch ständig Wettkämpfe zu machen durch diese Punktesystematik, und das habe ich mir jetzt erarbeitet, diese Chance mit der Weltmeisterschaft, wo man wirklich sagen kann, es geht um diesen einen Tag, und da habe ich Bock drauf, und deswegen werden wir das machen. Gleichzeitig genieße ich es auch, dass ich jetzt eben nicht mehr so viel fliegen muss und dass noch tolle Rennen in Österreich stattfinden, im September zum Beispiel. Aber auch, dass ich mir jetzt nochmal 3 Wochen Zeit nehmen kann, um in St. Moritz, in meinem absoluten Lieblingsort, da in Ruhe zu arbeiten und dann hoffentlich noch vorbereiteter und noch besser an der Startlinie zu stehen.
Ein schönes Rennen in Österreich im September, Zell am See?
Zell am See, genau. Und die Woche vorher noch, für meinen Hauptsponsor in Graz am Start. Mhm. Das sei auch ein sehr, sehr großer Triathlon, Erstausrichtung, aber ja, freue ich mich auch drauf.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Yannick, ich bedanke mich vielmals bei dir für deine Zeit, dass du da warst.
Ich danke dir, ja, hoffentlich bis Zell am See, und vielleicht bin ich diesmal ein bisschen vorsichtiger in meinen Pre-Race-Ansagen.
Ich wünsche dir alles Gute, Yannick. Vielen Dank und Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.